Es ist früher Abend im Wald auf den Marburger Lahnhöhen. Wir stehen vor einem Dachsbau. Viele große Löcher haben die Dachse in den lockeren Waldboden gegraben. Der Bau ist befahren, wie Jäger das nennen. Das bedeutet, hier lebt eine Dachssippe. Und bald werden die Dachse zum nächtlichen Spaziergang aufbrechen. Uwe Krüger, Biologe beim NABU Hessen, zeigt auf einen hölzernen Ansitz.
Und hier am Bau habe ich vor 5 Jahren fast jede zweite Nacht gesessen, zumindest in der Frühlings- und Sommerzeit. Ja, ich hatte mir ausgerechnet, Allesfresser, die nehmen gerne Obst und Gemüse, also auch im Wald und auf den Feldern, wenn es reif ist. Klar, gehst du zum Marburger Wochenmarkt und sammelst da am Ende des Markttages alles ein, was an Leckereien herum liegt. Ich habe das länger gemacht, so lange, bis die Marktfrauen schon den Eindruck hatten, sie müssten da einen mittellosen Familienvater über die Runden retten. Hab's dann hier zum Bau getragen, immer wieder schön präsentiert, vielleicht sogar zu viel des Guten hingelegt, denn irgendwann soll beim Förster mal die Nachricht eingegangen sein, es sei ein Rosinenbomber in seinem Waldgebiet abgestürzt. Nur die Dachse haben sich da gar nicht richtig drüber hergemacht, entgegen aller Lehre. Und irgendwann hatten mir holländische Kollegen dann den Tipp gegeben, versuch's es doch mal mit Erdnussbutter. Und das war tatsächlich dann ein durchschlagender Erfolg, ne? Wenn ich die hier auf Baumwurzeln, auf Baumstämme geschmiert habe, wenn die abends herauskamen, der erste Gang ging dorthin, um erstmal fleißig abzuschleckern.
Dank der Erdnussbutter konnte Uwe Krüger die Dachssippe im Marburger Wald ausgiebig beobachten. Jetzt haben wir keine Erdnussbutter dabei, also zeigt sich auch kein Dachs. Das macht aber nichts. Uwe Krüger hat viele Nächte hier gestanden und weiß, dass als Erste die Jungen herauskommen werden. Die haben sich den ganzen Tag lang im Bau gelangweilt.
Da hat sich so ein bisschen Energie aufgeladen. Und wenn die jetzt heute Abend hier herauskommen, dann wird erstmal richtig getobt und eben auch miteinander gespielt. Wir sind auch naturgemäß als Kinder viel weniger vorsichtig. Die kommen dann in der Regel auch direkt zu zweit oder zu dritt heraus. Wird ein bisschen geschnüffelt, Erdnussbutter mitgenommen, wenn es sie gibt. Und dann geht's Gespiele und Getolle los. Da gibt es so richtig eingefahrene Rituale, eine Spielaufforderung, in dem einer sich vor den anderen stellt, sich so ein bisschen aufbläst, die Haare sträubt, sich so ein bisschen anfängt zu bewegen. Das heißt, dann willst du mit mir spielen und sehr gerne wird das auch von den Geschwistern in Anspruch genommen. Und was hier immer wieder, wo diese großen Erdhügel zu sehen sind, auch zu beobachten war, wie die dann so ineinander verschlungen sind, dass sie irgendwann wie eine Kugel von oben bis unten herunterkollern.
Junge Dachse kommen im Februar auf die Welt. Erst nach einem Monat öffnen sich die Augen und nach 2 Monaten verlassen sie in Begleitung der Mutter zum ersten Mal den Bau. Im Sommer werden sie dann selbstständig und erobern ihren Lebensraum. Dachsbaue liegen meistens am Waldrand. Das ist auch hier so. Ganz in der Nähe sieht man die ersten Felder und ein Neubaugebiet. Eigentlich sind Dachse gar keine richtigen Waldtiere. Im tiefsten Wald finden sie nicht genügend zu futtern. Auf den Feldern ist dagegen der Tisch für sie reich gedeckt. Besonders auf Weiden, die mit Kuhmist gedüngt sind. Dort finden sie große Mengen Regenwürmer.
Und die Regenwürmer sind für mitteleuropäische Dachse die wichtigste Nahrungsgrundlage. Da kann man relativ zuverlässig nachts genug Proteine finden, um gut über die Runden zu kommen oder als säugende Dachsin auch ausreichend Milch zu produzieren. Und insofern sind diese landwirtschaftlichen Flächen für die Dachse sehr wichtig. Und es gibt unter anderem deshalb in England so viele Dachse, denn da gibt es heute noch große Weiden. Ne? Das Beef muss ja irgendwo herkommen. Da gibt es immer noch viele Hecken, die sich durch diese Weiden ziehen, an denen die Dachse gerne entlang gehen, weil sie nicht gerne auf ganz offene, freie Flächen gehen.
Tarnung muss sein. Dachse sind recht groß. Bis zu 15 Kilogramm können sie wiegen und mit ihren schwarz-weiß gestreiften Köpfen sind sie schon von Weitem gut zu erkennen. Nur ihr breiter Rücken hat eine Tarnfarbe. Er ist hellgrau. Der Körper ist perfekt angepasst an ein Leben unter der Erde. Ihre Höhlen graben die Dachse mit den langen, scharfen Krallen. Auf den kurzen, stämmigen Beinchen wirken sie plump, aber für unterirdische Spaziergänge im verzweigten Höhlensystem sind diese Beine gerade richtig. Auch die Ohren haben sich dem Leben in den engen Gängen angepasst. Sie sind klein und innen stark behaart, so kann keine Erde hineinrieseln. Von Marburg in die Rhön. Wir sind eine Viertelstunde lang quer durch den Wald bei der Wasserkuppe gestapft und stehen jetzt direkt auf einem Dachsbau. Joachim Jenrich ist Biologe beim Landkreis Fulda und hat hier schon öfter Dachse beobachtet.
Es ist hier sehr hängig und das kommt dem Dachs entgegen. Erstens Geländeübersicht, Wind von allen Seiten sind seinem Sicherheitsbedürfnis sehr zuträglich. Man sieht hier oben auch schon die Basaltfelsen, also noch weiter hoch hätte der Bau gar nicht hingepasst. Hier haben wir es mit einem eher klassischen Bautyp zu tun, der also auch schon sehr alt ist. Man erkennt jetzt hier ja, etwa 20 Eingänge unterschiedlicher Größe, unterschiedlich stark genutzt. Die Jagdpächter hier, die das Revier schon lange haben, die kennen den Bauer schon über 30 Jahre. Der Dachs nutzt gerne solch guten Baue, die sich bewährt haben, die klimatisch günstig liegen. Wir sind hier auf der Südwesthangseite der Wasserkuppe. Die nutzt er über Jahrzehnte, manchmal sogar weit über 100 Jahre sind solche Dachsbaue bekannt.
Viele Gänge im Dachsbau werden im Laufe der Zeit gar nicht mehr von den Dachsen genutzt. Sie sind stillgelegt, es sammelt sich Laub darin und andere Tierarten suchen sich ihr Winterquartier in diesen Gängen, besonders Frösche und Kröten. Vor einigen Jahren hat man in Mecklenburg einen riesigen Dachsbau ausgegraben. Darin hat man nicht nur Amphibienknochen gefunden, Uwe Krüger.
Man hat in diesem großen Bau Knochen von Wolf, Auerhahn, Lemming und Rentier gefunden, also unter anderem Tiere, die in der Nacheiszeit dort vorkamen. Deutlicher Hinweis darauf, dass der Bau seinerzeit schon in Nutzung gewesen sein muss.
Solche großen Dachsbaue sind wahre Kunstwerke. Damit sie nicht einstürzen, verankern die Dachse ihre Gänge zwischen den Wurzeln alter Bäume. Genauso ist es am Dachsbau in der Rhön. Er ist zwischen den Wurzeln hoher alter Buchen abgestützt. Dass hier wirklich Dachse leben, verrät die frische Erde vor den Eingängen. Joachim Jenrich sucht nach weiteren Spuren und findet ein paar Knochen.
Ein Rehbein, wahrscheinlich von einem totgemähten Kitz, das könnte vom Dachs stammen, kann aber auch vom Fuchs sein. Der Dachs duldet den Fuchs als Untermieter. Es kann auch mal der Waschbär hier drin sein. Also der Dachs ist da relativ sozialer Wohnungsbauer, sage ich mal.
Allerdings streiten sich die Wissenschaftler bis heute, ob das eine friedliche Koexistenz ist oder nicht auch, wenn ein Dachs im falschen Moment mal an einen jungen Fuchs kommt, der nicht von der Fähe bewacht wird, der auch zubeißen würde und umgekehrt. Also konfliktfrei muss das nicht sein.
Wenn ein Dachs sich mit seinen Nachbarn streitet, hört sich das so an. Konflikte gibt es natürlich überall im Wald, nicht nur zwischen Dachs und Fuchs. Während wir hier noch auf Spurensuche sind, werden wir fast von zwei Rehböcken umgerannt. Ein paar Meter vor uns bleiben sie stehen und starren erschrocken herüber.
Kommt gerade ein Rehbock vorbei, zwei Stück Rehwild, ein junger Bock und ein alter Bock. Der alte Bock verteidigt sein Revier. Der junge Bock muss vor dem alten Bock weichen. Der Dachsbau ist in der Natur voll integriert. Ja, das ist gerade Reviereinstandskämpfe live im Wald. Der Dachs erlebt hier natürlich einiges an seinem Bau. Hier ist auch eine Wildschweinfluchtpferde, die geht hier über den Bau drüber weg.
Die Rehböcke suchen das Weite. Menschen, die mitten in der Nacht auf einem Dachsbau herumklettern, sind ihnen nicht geheuer. Wir haben jetzt die Dachstoiletten entdeckt. Ein paar Meter von einem Eingang entfernt ist ein kleines Loch im Boden mit den Hinterlassenschaften der Dachse. Schon die ganz jungen Dachse lernen solche Latrinen zu benutzen. Joachim Jenrich.
Das Dachsklo, das ist also relativ bekannt, während man ja beim Fuchs weiß, dass er seine Losung oder seinen Kot, Losung sagt der Jäger, immer sehr gerne erhöht sogar absetzt, um damit zusätzlich auch das Revier zu markieren. Der Dachs nutzt auch den Kot zur Reviermarkierung, vor allem natürlich in der Paarungszeit, im Frühjahr und im Sommer, je nachdem, beziehungsweise aber auch Drüsensekret. Und der Dachs hat ein sehr scharfes, starkes Drüsensekret, das befindet sich hinter dem Schwanz, ja, das ist also ein richtiger Schmalz und das macht das Fell dort hinten eben sehr gelb.
Besonders gut riecht es nicht, aber man erfährt einiges über Dachse, wenn man sich ihr Klo mal genauer anschaut. Uwe Krüger stochert in dem Erdloch.
Im Sommer, wo es mehr Mistkäfer, andere Käfer gibt, findet man oft die blau glänzenden Flügeldecken, Chininteile von Insekten. Später wird man hier Kirschkerne und andere Dinge finden, die sie von den Feldern mitbringen. Und wenn man ein Mikroskop dabei hätte und uns gut auskennen würden, würden wir auch die Glieder der Regenwürmer finden, die ja eine ganz wichtige Nahrungsbasis für die Dachse darstellen.
Im Herbst gehen die Dachse auch in den Feldern oder in den Weinbergen auf Nahrungssuche, wo sie sich Mais oder Trauben holen. Wirklichen Schaden richten sie dabei nicht an, obwohl viele Bauern und Winzer das nicht gerne sehen. Es kommt immer wieder vor, dass ein Dachs abgeschossen wird, der sich zu sehr auf Feldfrüchte spezialisiert hat. Früher wurden Dachse öfter gejagt.
Weil man interessiert war an dem Dachsfett. Denn das Dachsfett hat man ausgelassen und als Schuhfett verwendet. Gut, das ist jetzt natürlich längst aus der Mode gekommen, aber wir Jäger nutzen also bei überfahrenen Dachsen im Herbst, wenn sie also besonders fett sind, eben sehr gerne das Fett, um unsere Schuhe damit zu putzen. Und die sind also absolut wasserdicht. Da brauchen wir keinen Gore-Tex.
Auch die Haare der Dachse hat man früher verwendet. Es gab Maler, die nur mit Dachshaarpinseln arbeiteten. Heute sind nur noch ganz edle Rasierpinsel aus Dachshaar gemacht. Und die kommen meist aus China. Dort werden Dachse sogar gezüchtet und gelten als Delikatessen. Dachsfleisch soll ganz gut schmecken, allerdings etwas streng und ist wohl nicht jedermanns Fall. Dachse zu essen ist völlig aus der Mode gekommen. Das hat auch damit zu tun, dass Dachse fast ausgestorben waren und die Bestände sich jetzt erst wieder erholt haben. Joachim Jenrich.
Hier in der Rhön ist der Dachs weit verbreitet, mittlerweile wieder, nachdem er ja sehr stark unter der Baubegasung gelitten hat. Das war in den 70er Jahren, als man dem Fuchs ans Leder wollte wegen der Tollwut. Dabei hat man aber viel weniger den Fuchs getroffen als den Dachs, denn der Dachs ist eben wesentlich stärker baugebunden wie der Fuchs.
Wenn sie nicht direkt bedroht werden, sind Dachse aber sehr friedlich. Sie greifen nie von sich aus an, auch nicht, wenn sie Tollwut haben. Es ist bei Dachsen eine stille Wut. Sie sterben irgendwo in ihrem Bau und werden nicht aggressiv wie Füchse. Trotzdem können Dachse Tollwut übertragen.
Er findet auch nicht alle Impfköder, die natürlich von den Flugzeugen abgeworfen werden. Die findet vor allem der Fuchs, weil er einfach viel mehr Aktionsradius hat. So kann es also immer wieder passieren, dass die Tollwut immer wieder aufflammt. Und das kommt oft vom Dachs her und nicht vom Fuchs. Und deswegen sollte man, wenn man einen Dachs tot findet, ihn also nicht unbedingt berühren, sondern man sollte dann die Jagdbehörde verständigen, damit eben dort das Tier auch entsprechend entsorgt wird und nicht als Keimträger in Tollwutgebieten liegen bleibt, sondern dass er dann entsorgt wird.
Tote Dachse findet man aber eher überfahren auf den Straßen. Dachse entfernen sich bei ihren nächtlichen Wanderungen meist nicht sehr weit vom Bau. Es sind so 2 bis 3 Kilometer und da müssen sie oft keine Straße überqueren. Aber junge Dachse verlassen die Sippe, wenn sie alt genug sind.
Die müssen sich neue Lebensräume erschließen, tragen damit auch zur Blutauffrischung bei in den Waldgebieten und werden ja dabei auch häufig überfahren. Dachse werden von der normalen Bevölkerung am ehesten eigentlich als Straßenverkehrsopfer wahrgenommen.
Straßen, Schienen und Autobahnen hindern Wildtiere am Wandern. Nachdem die Dachse in den 70er Jahren durch die Tollwutbekämpfung fast ausgestorben waren, haben sich zuerst Naturschützer in den Niederlanden Gedanken gemacht, wie man die Dachse retten könnte. Da die Niederlande extrem dicht besiedelt sind, hatten Wildtiere dort besonders große Probleme.
Man hat ihnen dann, um das Queren der Straßen zu ermöglichen, unter der Straße sogenannte Dachstunnel gebuddelt. Und die wurden wirklich sehr gerne regelmäßig angenommen. Und ganz wesentlich aufgrund dieser Maßnahmen konnte der Dachs über die Runden gerettet werden. Und dieses Modell hat dann in Holland dazu geführt, dass mittlerweile auch große Grünbrücken für ganz andere Tierarten, Rehe, Wildschweine, Füchse und so weiter, errichtet werden.
Die Idee, Grünbrücken über große Straßen zu bauen, wurde dann auch in Deutschland realisiert. Bei Marburg führt jetzt eine Grünbrücke über die Ortsumgehung von Biedenkopf. Ein Erdwall hält Autolicht und Lärm von der Straße ab. Sträucher und Bäume geben den Tieren das Gefühl, dass der Wald hier weitergeht. So brauchen die Dachse dort nicht mehr in kleinen, abgezäunten Waldinseln zu leben, sondern können jenseits der großen Straße eine neue Sippe gründen.